Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich den Logistikunternehmer Frank Schmidt bei mir zu Gast. Frank hat sich vor rund 35 Jahren das erste Mal hinter das Lenkrad seines eigenen LKWs gesetzt. Heute ist seine TST-Gruppe ein international erfolgreiches Logistikunternehmen mit 3.000 bis 4.000 Mitarbeitern, über 80 Standorten und 420 Millionen Euro Jahresumsatz, das Unternehmen wie BASF, Daimler, Danone, Nestle und Unilever zu seinen Kunden zählt. Aber Frank setzt sich immer neue ambitionierte Ziele. So hat er kürzlich damit begonnen, selbst ein deutschlandweites LKW-Ladennetzwerk zu bauen. Eine faszinierende Story, die ihr nicht verpassen solltet. Die Audioqualität ist diesmal an so ein paar Stellen nicht ganz so super geworden. Ich hoffe, das könnt ihr verzeihen. Los geht's. Hallo Frank, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freue mich sehr. Dankeschön.
Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch heute. Ich habe in meiner kleinen Recherche in der Vorarbeit so gesehen, dass du ganz schön Schlagzeilen gemacht hast. Du bist in der Presse gewesen, du hast im letzten Jahr sogar eine Auszeichnung bekommen, den Leo Award für dein Lebenswerk, was mega spannend ist. Und dann hast du dir ein paar interessante, innovative Projekte vorgenommen, die über die Grenzen der Logistik hinaus auch Wellen geschlagen haben. Auch darüber sprechen wir heute. Von daher freue ich mich sehr, sehr aufs Gespräch. Aber Frank, du hast eine sehr, sehr interessante Historie. Familiengeschichte, das, was du aufgebaut hast mit der TST-Gruppe. Das möchte ich gerne erfahren, wie das alles anfing. Wurde dir das Logistiker-Gen in die Wiege gelegt? Bist du schon mit der Leidenschaft, mit dem Herzblut für Logistik aufgewachsen?
Boah, eigentlich nein. Vielleicht dann doch, aber nicht bewusst. ich bin ja, komme ja aus einer Speditionsfamilie. Mein Vater war ja früher ein reiner Spediteur. Und diesbezüglich war das Interesse schon da, aber es war nie meine Intention, so einen Weg zu gehen. Ne?
Klar. Sondern, was hättest du lieber gemacht?
Ja, ich wollte früher Polizist werden. Ne?
Okay.
Hat nicht ganz funktioniert. Zu meiner Zeit war es schwierig, mit Lehrstellen, ne, oder auch mit Arbeitsplätzen. Ich bin dann in den 80er in die Lehre gegangen und habe ein Handwerk gelernt und dann ging das dann weiter in Richtung Spedition, ne, oder beziehungsweise Logistik.
Ja. Hat dir das dein Vater nahegelegt, dass du in den Bereich gehen sollst oder war es deine eigene Entscheidung?
Nee, es war eigentlich, im Endeffekt war es so, mein Vater war sehr dominant. Ich bin ja, hab fünf Geschwister, bin einer der Jüngsten und durfte dann nicht von der Hierarchie her ganz nach oben. Und diesbezüglich habe ich immer meinen eigenen Weg gehen wollen. Mein Vater hat mir damals angeboten, er besorgt mir eine Lehrstelle. Das habe ich abgelehnt als Speditionskaufmann. Ich wollte dann nicht von jemandem abhängig sein. Das ist immer mein Credo gewesen, immer unabhängig zu sein, und habe dann eine Lehre angefangen und bin dann doch nach der Lehre zum Vater in den Betrieb, habe mich dann untergeordnet, was immer schwierig ist bei mir. Ich bin immer sehr, ja, wie soll ich sagen, beweglich gewesen und wurde nicht so gehört, wie ich es gern hätte.
Aber logistiktreu, da hast du dann eine Sache gemacht im Bereich Logistik.
Klar, ich hatte dann die Kontakte durch den Vater, ne? Man hat dann Disponenten gekannt oder auch Verlader gekannt. Eigentlich wollte ich nur LKW fahren, meine Ruhe haben. Einfach nur freundlich entschieden, ich mache was Eigenes. Fahren, ich war halt ein richtiger Trucker damals. habe auch für meine Leidenschaft, LKW zu fahren, konnte es auch ganz gut. Und habe dann gesagt, okay, ich fahre dann LKW. Mhm. Nur so einfach war es nicht. Man brauchte nach Geld. Die Banken mussten einem vertrauen und das war nicht so einfach.
Ja, dann bist du also mit deinem eigenen LKW angefangen, hast den LKW selber zugelegt und also hast du dein Gespartes zusammengekratzt, hast einen LKW gekauft und bist losgefahren, ersten Auftrag angenommen.
Ja, leider hatte ich nicht mal 20 Mark zum Tanken, ich hatte nichts. Ich bin mit null gestartet und bin dann, hab mal die Füße abgelaufen, die Hacke abgelaufen, nennt man das so in der Rheinland-Pfalz. Bin zu Banken, überall abgelehnt worden und hab dann aber ein ehemaliger Fußballkollege, der Steuerberater war oder ist, hat mich dann empfohlen zur Bank und dann durfte ich bei der Bank vorsprechen. Ich kann immer Leute, Menschen begeistern. Ich habe ihn dann begeistert über meine Vision. Dann gab es die IHK, die mich dann unterstützt hat. Die habe ich begeistert und war einer der wenigen, der dann vom Land mit unterstützt wurde. Das nennt sich bei uns im Land die ESB, die mir dann damals Geld zur Verfügung gestellt hat. Das sogar mehrmals. Ich kam auch öfters dann zur ESB und so konnte ich dann starten mit 0 Euro in der Tasche, war aber von Anfang an sehr erfolgreich, weil ich wusste, wie es geht und bin Tag und Nacht gefahren.
Ja, aber wenn du sagst, du wolltest einfach nur LKW fahren und dann bist du aber zur Bank gegangen, hast dir eine Vision dargestellt. Da hast du ja definitiv nicht gesagt, Mensch, ich will einfach nur LKW fahren, ich will meine Ruhe haben, sondern da hattest du eine Vision, da musstest du ja darlegen, wie das Ganze zu einem größeren Geschäft wird. Was hast du damals erzählt?
Ja, damals habe ich gar nicht mit gerechnet, dass alles so einen Wandel nimmt. Ich habe damals einfach nur geschwärmt, wie schön es ist, einen LKW zu fahren. Ich habe dann natürlich über die Struktur gesprochen, dass ich Kunden kenne. Ne? Habe dann einen Business Case vorgelegt. Ich, in der Tat habe ich es hingekriegt. Damals gab es noch eine Schreibmaschine oder handgeschrieben. Ne? Weil Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Und habe dann über meine Leidenschaft geschwärmt und dann habe ich die Kollegen alle abgeholt.
Was ja auch mega, mega spannend ist, weil heutzutage hört man einfach immer nur Negatives von diesem Job des LKW-Fahrers. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch viele junge Leute gibt, die davon schwärmen, so wie du das in den 80er, 90er Jahren damals gemacht hast. Man hört ja so viel Negatives, dass Leute den Job nicht mehr haben wollen, die werden älter und scheiden aus und das ist so stressig, man ist mal von zu Hause weg und keine Parkplätze, Sanitäranlagen. Du kennst dieses ganze Spiel. Hat sich denn so viel im Leben wirklich geändert oder war das im Prinzip dieselbe Situation damals auch schon? Und warst du einer derjenigen, die aus der Art geschlagen sind sozusagen in deiner Leidenschaft fürs LKW-Fahren?
Nee, da gab es noch mehrere so Typen wie mich früher. Es war früher einfacher, wir hatten Parkplätze. Es gab auch nicht so viel Staus, die Straßen waren nicht so voll. Es war nicht so eine Hektik draußen. Klar gab es auch Konflikte mit anderen Fahrern, ne? Aber wir haben viele junge Leute gehabt. Ich war damals 23, da waren sehr viele junge Leute am Steuer des LKWs mit Leidenschaft. Da war ich nicht der Einzige. Mhm. Aber ich kann mich immer noch erinnern, es klingt noch, als ob das heute gesagt wurde, ich war in der Werkstatt damals und der hat damals zu mir gesagt, wie ich den einen LKW hatte, Herr Marschmidt, du bist mein ganz Großer. Mhm. Da habe ich ihn ausgelacht, sag ich, kommt denn drauf? Sagt er, passt, denk an mich, du bist mein ganz Großer.
Wie recht er gehabt hat.
Ich nie gedacht damals. Ich habe den Kopf geschüttelt, habe gelacht.
Du bist aber heute auch bescheiden. Würdest du dich heute als ganz Großen beschreiben? Wahrscheinlich nicht. Du bist eher der bescheidene Typ oder wie würdest du dich beschreiben?
Ich bin bodenständig. Ich bin kein ganz Großer. Interessiert mich auch nicht. Im Endeffekt geht es bei uns darum, dass es uns gut geht, dass es den Mitarbeitern gut geht. Ja. Und dass ich meine soziale Komponente halten kann für alle, die Vertrauen in mich setzen. Ne?
Ja, da sprechen wir gleich noch im Detail drüber, definitiv. Aber dann muss es ja irgendwann weitergegangen sein, vom Reimen nur diese LKW fahren und Leute einstellen, weitere LKWs dazuholen. Und dann seid ihr, wenn wir heute die TST-Gruppe ankommen, einiges gewachsen und einiges an Geschäft mit dazugenommen. Wie waren so die nächsten Schritte? Was waren so die nächsten großen Meilensteine, die du dann erklommen hast, Erfolge, die du erzählt hast?
Ich ging 1990 los, bis 1994 sehr erfolgreich unterwegs gewesen, alleine unterwegs gewesen. Ja, ich war früher auch sehr oft unterwegs, abends. Ich habe gute Bekanntenkreis gehabt. Ne? Ich war immer gut gelaunt und habe dadurch auch viele Menschen gekannt. Und so habe ich damals abends einen Anruf bekommen von einem Kumpel von mir. Er sagt, pass mal auf, mein Papa ist Logistikleiter geworden. Der sucht einen guten Unternehmer. Hast du Lust, da mitzuwirken? Ich sage, ja, mal 2, 3 LKWs zu kaufen, warum nicht? Und da bin ich dann zu ihm und habe dann mit ihm gesprochen. Und er war dann begeistert von meiner Person, ne? Auch von der Leidenschaft und von meinem Auftreten. Ich bin immer, heute noch, ich trete, glaube ich, ja, bodenständig auf und bin ehrlich, authentisch. Mhm. Ja, und das hat er gut gefunden und so durfte ich dann den Auftrag annehmen. Auch dann seine Chefin fand mich gut, glaube ich zumindest heute noch, ja. Und so habe ich halt der zweite und dritte LKW gekauft. Da hatte ich aber mittlerweile schon ein bisschen Geld verdient. Es ging mir dann finanziell sehr gut. Ich habe die ersten 3 Jahre, 4 Jahre gutes Geld verdient. da ich ja Tag und Nacht unterwegs war. Und habe dann meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, der heute noch da ist. Zweite, dritte, vierte, oh, wow, die heute auch noch, aha, da sind. Und so ging, kam der erste LKW, der zweite, dritte LKW. Und dann 1996 kam dann der Durchbruch. Es war auch ein Zufall, wie das Leben so spielt. Ich war dann für einen Dienstleister bei einem großen Kosmetikhersteller Laden, bin dann auf der Rampe und musste dann warten und habe dann mich wieder umgeschaut. Da habe ich zu dem Verlader oder Lademeister gesagt, warum machst du das nicht so und so und so? Und da war in der Nähe eine Gruppe voll mit Menschen, 3, 4 Menschen, der hat dann aufmerksam zugehört, was ich sage. Einmal kam er auf mich zu und sagte, hör mal, erzähl mal, was meinst du denn damit? Und da habe ich dann so ein bisschen erzählt, wie ich es machen würde und wusste nicht, dass das der Geschäftsführer des Unternehmens war. Das fand er spannend, was ich gesagt habe und sagte, komm, probier es doch mal aus. Und dann habe ich das dann machen dürfen und so kam dann eine gute Verbindung zustande. Und durch diesen Mentor, so nenne ich ihn den Mann, Ulrich Grieshaver, hat er geheißen, durfte ich dann Logistik lernen. Ja. Ich habe halt immer nur logisch gedacht und habe dann halt so einen Materialfluss dann ein bisschen optimiert. Und so durfte ich dann die Produktion mit optimieren, durfte dann mit einer Produktionsbesprechung und durfte dann halt im ganzen Werk mitwirken. Hm. War Zufall.
Spannend. Und so war dein Start in die Welt der Kontraktlogistik und Lagerlogistik.
Ja, genau. So kam ich in die Lagerlogistik. Ich sage immer wieder, mein Spruch ist der, hier ist der größte Logistiker, wenn er eine Palette von A nach B schiebt. War bei mir auch so. Aber irgendwie, ich habe dann die Gabe bekommen, dass ich relativ schnell verstehe und schnell sehe. Also ich gehe in ein Lager rein und sehe innerhalb von 2, 3 Minuten, wo es brennt. Mhm. Und so war es halt auch bei ihm. So durfte ich alle Werke in Europa, ja, wie soll ich sagen, jetzt optimieren oder ich durfte beraten. Und so ging das dann Stück für Stück rein über Mundpropaganda, wie ich dann bekannt wurde.
Das ist mega, mega spannend. Und zum damaligen Zeitpunkt war Automatisierung noch nicht so ein großes Thema, wie es heutzutage ist. Das heißt, die Prozesse, die du angestoßen hast, also die Dinge, die dir aufgefallen sind, wurden zum größten Teil dann mit manuellen Prozessen verbessert und weniger Automatisierung damals noch, oder?
Ganz genau. Das waren damals eigentlich im Endeffekt Wegeoptimierung und dann ein paar Handkniffe, wie man dann so einen Materialfluss dann besser gestaltet hatte. Eigentlich logische Prozesse. Das war damals alles nach Hemdsamt, klar. Aber verändert sich ja heute. Aber trotz all dem, es ist ja alles Logistik. Ich sage ja auch, wenn man kocht, wo steht die Pfanne? Wie schnell bin ich an der Pfanne? Oder wie schnell bin ich am Kühlschrank? Und. Im Endeffekt ist ja alles ein Logistikprozess.
Ja, und vieles davon ist gesunder Menschenverstand in der Tat. Aber heutzutage ist die Kontraktlogistik und Lagerlogistik genannt um einiges weitergekommen. Das heißt, Automatisierung spielt eine wesentlich größere Rolle. Wann war so der Moment, wo du das auch realisiert hast, wo dir das auch klar wurde, dass man mit manuellen Prozessen, wie man es in den 90ern gemacht hat, nicht mehr weiterkommt, sondern jetzt wirklich auch verstärkt Automatisierung einsetzen muss?
Das ging so richtig los 2008, 2009, wo wir dann immer mehr in die Automatisierung investiert hatten, in Robotik investiert haben und seitdem sind wir da sehr stark unterwegs, was das Thema Automatisierung angeht. Ja. Mhm. Jeder spricht davon, es muss halt Sinn machen, Automatisierung, ja. Es ist nicht das Heil aller Geschichten, es muss eine gute Kombination sein. Ich bin ein Fan von Halbautomatik, mhm, indem ich noch in den Prozess eingreifen kann, nicht vollautomatisch, weil sonst bist du einfach zu abhängig.
Mhm. Aber dieses Entscheiden für Technologie und welche Technologie zum Einsatz kommt, hast du das auch damals selber übernommen? Das heißt, hast du so eine Affinität dafür, welche Technik gut funktionieren könnte, was gut passt? Oder hast du dich da auf Spezialisten verlassen oder andere mit dazugeholt?
Gut, im Endeffekt hat man sich weitergebildet, man hat gelesen, ne, hat sich Spezialisten reingeholt, hat es mitentwickelt. Wir haben damals für einen großen Wasserhersteller eine Creating-Anlage gebaut, die dann fast vollautomatisch war, wo wir auch ein paar Fehler gemacht haben, ganz klar. Das war der erste große Prozess. Die Maschine hat damals schon 4-5 Millionen Euro gekostet, 2008, 2009. Mhm. Da habe ich mich von Spezialisten beraten lassen, was wir heute aber auch noch machen. Wir haben eine Kombination vom eigenen Ingenieuren inklusive den Spezialisten von außerhalb beraten, ja, je nachdem.
Ja, jetzt haben wir 2024. Beschreib doch mal, wie heutzutage die TST-Gruppe aussieht. Das ist ja nun um einiges gewachsen, anständiger Mittelständler geworden, solides Business. Erzähl mal ganz kurz, wie heutzutage TST aussieht.
Ja gut, wir sind jetzt mittlerweile alle Geschwister hier an Bord. Damals habe ich dann 2000 den Vater übernommen mit den Geschwistern. Wow. Wir sind jetzt Familie, fast 37 Familienmitglieder. Alle Geschwister an Bord, Frau, Tante, Onkel, Cousins und wow, sind an Bord. Wir sind, ich glaube, zwischen 3.500 und 4.000 Mitarbeiter weltweit, haben fast 80 Standorte, über 80 Standorte, genau weiß ich gar nicht. Machen jetzt knapp 420 Millionen Euro Umsatz, rein im Operative plus die Bauten. Wir bauen sehr viel, wir haben eigenes Engineering und haben uns spezialisiert die letzten Jahre, ich sag, das habe ich schon angefangen, 1995, 96 wusste ich schon, was Gefahrenstoffe sind, was wassergefährdete Stoffe sind. Habe dann die erste Gefahrenleger schon gebaut, 1999, 2000. Ja, und seitdem sind wir gut spezialisiert und es läuft ganz gut.
Und spezialisiert, also branchentechnisch heißt das Chemie, hast du gerade erwähnt. Chemie ist großer Kunde, Automotive, Fast Moving Consumer Goods habe ich gesehen. Das sind solche Kernbranchen, würdest du sagen?
Genau. Ja. Pharmazie sind wir sehr stark. Wir haben uns in Nische jetzt breit gemacht, also Pharmazie, Chemie sehr, sehr stark, Automotive stark. Natürlich in der Handelslogistik sind wir super stark, Industriebereich sehr stark, auch Hafenbetriebe jetzt in Hamburg, sind in Bremen sehr gut unterwegs, Duisburg. Also wir haben ein breites Portfolio. Ich habe früher immer, daher auch der Wachstum, immer unabhängig sein, nicht von einem Portfolio abhängig sein, so wie Automotive. Da haben ja einige Kollegen 2008, 2009 viel Leid erfahren und diesbezüglich immer die Expertise, unabhängig zu sein, ein großes, breites Portfolio. Es gibt so einen Spruch, gegessen, getrunken wird immer, das läuft immer. Das ist auch eine große Sparte von uns. Wir haben auch einen Fuhrpark, der ist jetzt kleiner, also der ist noch groß, aber nicht mehr ganz so abhängig vom Fuhrpark. Also wir haben es breit gefischert als TST.
Mega, mega spannend. Und du sagst, unabhängig bleiben, heißt in anderen Worten auch, das Unternehmen ist nach wie vor in eurer Hand oder Familienhand, in deiner Hand, oder hast du irgendwann mal Investoren oder was dazu genommen?
Wir sind bankenunabhängig. Wir brauchen keine Banken, nur dann, wenn wir groß bauen, langfristige Kredite, läuft der Bank. Ansonsten finanzieren wir alles selbst aus dem eigenen Cashflow. Wir haben eine Eigenkapitalquote von fast 70%. Und das ist der Drang, immer mein Drang, von unabhängig zu sein. Daher immer neue Innovationen, neue Ideen, um einfach unabhängig zu sein. Als wie ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich viele Träume gehabt. Ich kann die Rechnung nicht zahlen. Ja. Ich habe dann kein Geld mehr, die Leute zu zahlen. Das hat mich ewig begleitet, mittlerweile nicht mehr. Und diesbezüglich war immer nach vorne und nie abhängig sein.
Ja, jetzt hast du eben erwähnt, dass so besonders viele Familienmitglieder bei euch mit im Betrieb sind. Das ist nicht außergewöhnlich, aber ist schon sehr, sehr speziell in der Art und Weise, wie viele tatsächlich. Also deine gesamte Familie ist irgendwie tätig. Ich habe schon von Unternehmen gehört, wo das ein Problem ist, wo dann die anderen Mitarbeiter sozusagen, die nicht zur Familie gehören, sich so gedacht, oh, die Familienmitglieder werden hier bevorzugt behandelt und so weiter. Das ist sicherlich eine Gratwanderung, gar nicht einfach hinzubekommen. Was ist die Herausforderung, wenn man so viele Familienmitglieder in seinem eigenen Betrieb beschäftigt?
Ja, natürlich ist es sehr sensibel. Es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl. Wichtig ist, dass jeder sein Reich hat. Ja? So haben wir es gemacht, dass der große Bruder macht dann jetzt gerade die Konfektionierung zum Beispiel, dann ist es sein Reich. Wir sprechen uns ab, aber er hat dann, ich sag mal, sein Fürstentum. Ja? So wie jeder meiner Brüder, auch meine Schwester ist dann bei mir Sekretärin, die für mich sorgt. Aber wichtig ist, dass jeder seinen Raum bekommt, um sich zu entfalten. Und das tun wir sehr erfolgreich. Wir fahren sogar jedes Jahr mit 5 Geschwistern gemeinsam Urlaub. Alles Camper.
Spannend. Ja,
also es ist jetzt wirklich keine Fassade.
Nee.
Nach außen, das ist gelebt. Aber nochmal, man muss dann schon trotzdem auch sensibel mit umgehen.
Ja, jetzt höre ich von vielen Logistikern, dass sie enorm große Probleme haben, Fachkräfte zu rekrutieren. Also Leute für sich zu gewinnen und auch Leute zu halten. Wie ist das bei euch? Ist es bei euch auch ähnlich schwierig oder habt ihr da irgendwie einen Weg gefunden, dass es bei euch nicht ganz so brennt, nicht ganz so wehtut?
Ja, im Endeffekt hat jeder die Probleme, auch wir, aber wir kommen trotzdem sehr gut durch. Wir haben fast keine Fluktuation, zumindest im Management nicht. Es sei denn, es passt halt nicht von beiden Seiten, aber es ist ganz selten. Wir bilden sehr viel aus. Wir haben jedes Jahr fast 70, 80 Auszubildende, weshalb ich nicht verstehen kann, wenn jemand sagt, ja, ich muss sparen, ich bilde nicht aus, dann nehme ich mir die Zukunft. Ja. Wir halten unsere jungen Leute an Bord, 99% bleiben bei uns. Wir geben auch Menschen Chance, die jetzt nicht die schulische Ausbildung haben, was zu erreichen. Und natürlich, das habe ich 2007, 2008 schon begonnen, dass wir auch dann andere Nationalitäten integrieren bei unserem Unternehmen.
Okay.
Die Familie mitbringen, wo wir dann auch Wohnungen besorgen. Wir haben verschiedene Nationalitäten mittlerweile bei unserem Unternehmen. Aber wie gesagt, bin ich 2006, 2007 habe ich damit gestartet. Das hat uns extrem geholfen. Und also muss ich immer wieder neu erfinden. Und vor allem ist es wichtig, dass man die Menschen pflegt. Ich sag mal, jeder Mitarbeiter ist ein Künstler. Der bedarf dann besondere Pflege das versuchen wir im großen Ganzen hinzubekommen. Das glaube ich immer, aber im Großen schon.
Mhm. Jetzt ist ja momentan so 2024 auch keine einfache Zeit für Logistiker, ne? Also die Wirtschaft tut sich ein bisschen schwer, das springt nicht so richtig an, wie wir uns das erhoffen. Eure Kunden, sei es nur Chemie, sei es Automotive, haben zu kämpfen. Das ist keine einfache Zeit. Das wirkt sich auch auf das Geschäft von jedem Logistiker aus, wahrscheinlich auch auf euer Geschäft. Kommt ihr einigermaßen gut durch die Krise, wäre vielleicht übertrieben, aber durch diese schwierige Zeit?
Ja, wir kommen, ich sage mal in Anführungszeichen, gut durch. Mhm. Es ist teilweise auch angenehmer. Wir hatten die letzten Jahre jedes Jahr 10%, 15%, 20% Wachstum. Jetzt ist es etwas reduziert. Dementsprechend hat man auch die Zeit, seine Prozesse nochmal zu ordnen. Im Großen und Ganzen kommen wir gut durch. Natürlich ist gerade die Chemiebranche, die leidet. Ja. Aber da wir ein breites Portfolio haben, wie ich anfangs gesagt habe, das Thema Essen und Trinken, gegessen und getrunken wird immer, kommen wir eigentlich ganz gut durch. Ich bin zufrieden für die Situation.
Ich glaube, da wird auch ganz gutes Geld verdient, wenn ich mir die Lebensmittelpreise so anschaue, was man so bezahlt für die Lebensmittel im Supermarkt. Wurde einiges draufgeschlagen.
Wir sind das letzte Glied in der Kette. Aber man lässt uns leben.
Ja. Was sind denn so allgemein für dich jetzt so die größten Herausforderungen, gerade für einen Kontaktlogistiker und Spedition so in eurer Größe? Ist ja auch nicht ganz einfach. Ihr seid so nicht klein, ihr seid auch nicht riesengroß, ihr seid so in der Mitte, so ein bisschen Sandwich. Das bringt ganz spezielle Herausforderungen mit sich. Wie würdest du die beschreiben? Was sind eure größten Herausforderungen?
Ich glaube, es geht jetzt jedem. Eine größte Herausforderung ist die Angst, was passiert mit unserem Land. Ja, im Endeffekt sehen wir ja alle, was macht die Politik? Mhm. Bekommen wir wieder die Unterstützung, die wir gern hätten als Wirtschaft? Ja, wandern immer mehr Firmen ab? Bleiben wir in der Wohlfühloase oder in dem Konsum? Das sind so Themen, die uns dann doch schon beschäftigen. Natürlich auch dann, wenn die Politik immer mehr in die Wirtschaft eingreift, was uns nicht gerade gefällt. Das ist eines der großen Herausforderungen. Natürlich die Herausforderung auch, was das Thema Personal angeht, schaffen wir unsere Leute zu halten, weiterhin zu begeistern, schaffen wir es, die Kunden zu begeistern. Wir sind ja meistens als TST, es gibt so einen Spruch, den ich jetzt immer sage, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen, bleiben ja so schnell, so innovativ. Das sind so die Themen, die uns beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir für die Zukunft gut gerüstet. Was du gerade sagst, Boris, wir sind in der gefährlichen Größe, hört man ja oft so. Ich glaube, merkt man auch einen Trend, dass auch immer mehr große Firmen, früher war es ja so, Global Player zu Global Player, Mittelstand zu Mittelstand, mittlerweile kommt schon ein Trend, dass auch ein Global Player gerne mit Mittelstand arbeitet, ja, weil wir doch noch flexibel sind, dann vielleicht noch, dass der inhabergeführte Unternehmer dann doch noch mehr, ja, wie soll ich es jetzt sagen, ohne jemanden anzugreifen, noch mehr Herzblut an den Tag legt, noch mehr Leidenschaft an den Tag legt, wie jetzt vielleicht so ein Großkonzern, der dann immer nur auf die Kurzfristigkeit schaut, so wie wir auf die langfristige Strategie schauen.
Ja, ja, und wenn man so auf die Liste eurer Kunden schaut, das sind in der Tat eine der größten Unternehmen der Welt, ne? Die dann euch vertrauen mit sehr, sehr vertrauensvollen Aufgaben.
Wir bauen die modernsten Lager weltweit. Wir haben jetzt das nachhaltigste Lager gebaut jetzt für einen großen Pharmaziekonzern. Wir bauen jetzt wieder ein großes, was fossilfrei dann auf die Straße geht. Also wir haben die Who's Who an Kunden, wo wir schon stolz sind, ja, das ist so. Aber es ist auch immer ein Thema, wie man mit umgeht. Wir haben wirklich eine extreme Expertise im Operativen und teilweise dann hands-on, wo wir dann wirklich sehr pragmatisch mit den Themen umgehen und vor allem fair.
Mhm. Jetzt hast du an diversen Stellen schon erwähnt, dass Innovation und Weiterentwicklung und Ideen und neue Dinge ausprobieren wirklich elementar wichtig ist fürs Weiterkommen. Und das ist auch einer eurer Erfolgsfaktoren. Wer ist denn bei euch der Treiber hinter dieser Innovation in den Ideen? Bist du das nach wie vor oder hast du inzwischen auch so ein bisschen das als DNA ins Unternehmen getragen, dass du nicht mehr alleine sozusagen das Zugpferd vorne bist, der alle Ideen hast, sondern dass es sozusagen auch von der Basis her gelebt wird?
Ja, ich habe schon ganz tolle Menschen, die bei uns arbeiten. Ich bin nicht alleine. Wir sind eine Handvoll Leute, mindestens eine Handvoll Leute, vielleicht auch zwei, die sehr innovativ unterwegs sind, die auch viele Ideen, ich sag mal jetzt, mit einbringen. Klar pushe ich weiterhin das Unternehmen, aber wir sind da schon mindestens zu fünf zu sechs, die öfter am Tisch sitzen, die dann, Innovationen dann raustragen.
Und inzwischen habt ihr auch, glaube ich, auch einen Geschäftsführer. Also ihr habt einen Geschäftsführer eingestellt, der sozusagen das Tagesgeschäft macht. Wie verhält sich dann deine Rolle? Was ist deine Rolle dann noch?
Also ich bin mir jetzt immer mehr aus dem operativen Geschäft raus. Ich darf jetzt mehr im strategischen Bereich mit unterwegs sein. Wir sind zu fünft insgesamt Und daher ist es ganz gut aufgeteilt. Und habe jetzt wirklich große Unterstützung, was das Thema operativ angeht, Geschäftsführerkollegen. Es ist immer noch spannend jeden Tag, ne? Aber es ist nicht mehr ganz so hektisch wie früher.
Ja, schön. Freut mich für dich, dass du in einer so komfortablen Situation sein kannst. Das hat nicht jeder. Dann lass uns doch mal über so ein paar interessante neue Projekte sprechen, die du an den Start gebracht hast, die ich vorhin schon erwähnt habe, die auch so ein bisschen Schlagzeilen und Aufmerksamkeit über die Grenzen der Logistik hinaus geweckt haben. Und lass uns mal anfangen mit diesem deutschlandweiten LKW-Ladeinfrastrukturnetz, was du da aufbaust. Jetzt, wo du schon ein paar Mal gesagt hast, du strebst nach dieser Unabhängigkeit, du möchtest gerne unabhängig sein, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, woher die Motivation kam, da auch das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sowas aufzubauen, was total untypisch ist, würde ich mal sagen, für einen Logistiker in eurer Größe. Habe ich jedenfalls auf die Art und Weise noch nicht gehört oder gesehen. Deshalb hat es auch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit erlangt, die es erlangt hat. Erklär mal kurz, wie die Idee dafür kam, ein eigenes Ladenetz für LKWs aufzubauen.
Ja, im Endeffekt kenne ich ja die Nöte eines Logistikers. Und es kam ja jetzt das Thema, da kam mit der Politikwechsel und da gibt es ja neue Herausforderungen. Und ich bin ja keiner, der jetzt dann den Kopf in den Sand steckt und jammert rum, oh, alles schwierig und. Ich gehe dann meistens, so was jetzt die letzten, sind es 35 Jahre, werden 35 Jahre, nach vorne und versuche aus der Not Tugend zu machen. Jetzt kam ja das Thema Klimaneutralität auf. Die Maut ist ein großes Thema. Der Treibstoff wird immer teurer. Es wird immer schwieriger. So, dann kam ja der Hype, was das Thema Dachflächenbelegen angeht. Und mir war das einfach zu wenig. Ich sagte mir, das Dach zu belegen, du brauchst dann vielleicht ein Viertel des Dachs. Was machst du mit dem restlichen Dreiviertel? Dann waren Berater am Tisch, die dann mir alles verkaufen wollten, was das Thema Photovoltaik angeht. Und habe so, nö. So mache ich es mit Sicherheit nicht. Ich mache es nicht wie jeder. So habe ich dann 6 Wochen schlaflose Nächte gehabt und habe darüber nachgedacht, was machst du? Und dann kam mir in den Sinn, veredel das Dach doch. Und dann habe ich überlegt, E-Mobilität, das kann doch eigentlich zusammenfassen. Wir haben eine tolle Struktur. Wir müssen jetzt was tun über das Thema E-Mobilität. Ja, mit wem? Mir war aber schon klar damals, weil ich mich ein bisschen informiert hatte, dass es schwierig sein wird, ein gutes Netz zu finden. Ne? Man braucht auch die Power. Ja. Und ich habe ja 2004 war ich der Erste, der mit Raps gefahren ist, damals mit LKW, war dann Partner damals zum Motorenbauer, die Scania. Und wir haben dann gemeinsam ein Modul gebaut, das über GPS gesteuert Raps-LKWs betreiben konnte. War viel Schmerz am Anfang, aber wir waren sehr erfolgreich. Dann kam die Steuer leider. Da waren wir weltweit unterwegs, haben fast 2000 Module verkauft über GPS gesteuerte Raps. Jetzt kommt die Geschichte neu, indem ich dann gesagt habe, Mensch, ich brauche einen guten Partner. Jetzt habe ich einen Freund, der ist dann Vorstand bei EWR. EWR ist eine Tochter von E.ON und Tüger. Mhm. Und dann habe ich meine Vision. Ich habe einen Anruf abends, habe gesagt, hör mal, so und so sieht es aus, ich habe das und das vor, was hältst du davon? Dann haben wir uns getroffen, dann habe ich vorgeschwärmt, wie wir das machen können. Habe ihn überzeugt, er stellt das Netz, ich habe die Infrastruktur, die Kunden, über das Netz hinaus und so haben wir jetzt dann gesagt, okay, komm, wir bauen jetzt gemeinsam ein System auf, was dann bundesweit eine Ladeinfrastruktur stellen kann. Also ich kenne ja auch, ich weiß ja, es geht ja weiter, wir machen ja nicht nur die Ladeinfrastruktur, wir bauen ja auch Autohöfe jetzt in der Zukunft, das kommt jetzt demnächst auch in die Schlagzeile, indem auch dann, ist ja auch ein Thema, dass wir mit den LKWs Probleme haben mit Parkplätzen, die soziale Komponente ist eine Katastrophe für die Fahrer. Und so erschlagen wir alles, indem wir dann unsere Zentren teilweise mit umgestalten als Ladehöfe, wo sie über Nacht laden können und an der Rampe laden können und dann auch über die Supercharger oder je nachdem, was man braucht. Und so bauen wir die Konstellation auf.
Mega spannend. Also gerade sich auch so ein Projekt auf den Tisch zu ziehen, wo die meisten Leute sagen, ah oh Mensch, das ist so ein Kopfschmerz, diese Netzanschlüsse und diese ganze Bürokratie, die damit zusammenhängt. Das soll mal irgendjemand machen, ich mach's nicht, würden die meisten sagen. Und du sagst, genau da gehe ich rein.
Ja, wir sind jetzt ab 1. Juli, sind wir ein PVSM, sind wir ein Energieversorger. Also wir sind jetzt dann, dürfen dann mit Energie handeln, das tun wir auch. Wir haben dann eigene Bilanzkreise aufgebaut. Geht jetzt los, ist das super, super komplex. So eine Tankstelle aufzubauen. Wenn jemand sagt, ja, die steht dann vor der Haustür und dann lässt du mal kurz Strom reinlaufen, das ist Blödsinn, du brauchst die Power. Ja, und das bereiten wir vor. Seit April letzten Jahres sind wir schon am Bauen, April, Mai, haben alles vorbereitet. Wir sind schon sehr, sehr weit. Die erste Großtankstelle geht jetzt im August in Betrieb. Dann kommt auch dann die Politik. Wir haben dann 6 Supercharger und 15 Slowcharger. Das ist eine Großtankstelle. Und wir betreiben alle 80 Quadratkilometer eine Tankstelle in Deutschland. Das heißt, wir sind dann außer jetzt ganz in Bayern, da haben wir noch ein bisschen ein Thema, aber wir sind dann in der Lage, spätestens zwei Jahre ein Netz aufzubauen, wo dann die LKW tanken können. Das heißt aber auch vom Dach aus, wir haben große Zentren. Meistens haben wir 6, 7, 8, 9 Megawatt auf dem Dach, wo wir dann die LKWs mit grünem Strom in Kombination aus dem Netz betanken können.
Hast du Ambitionen, dass man damit Geld verdienen kann? Ist das ein zukünftiger Geschäftszweig? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ein Risiko ist, wenn man tatsächlich darauf baut, dass das irgendwann mal genügend Geld abwirft, weil die Investitionen ja auch so gewaltig sind, die da notwendig sind.
Ja, ich habe da schon die Ambition, dass ich Geld verdiene. Aha. Also eigentlich habe ich jetzt die letzten 34, 35 Jahre immer gute Nase gehabt, wie man Geld verdienen kann. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass das ein Thema sein wird. Wir haben ja jetzt in Europa der Schwerlastverkehr 30% der Emissionen aus. Wir werden was tun müssen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft über die E-Mobilität dem Diesel ablösen können, wenn wir die Infrastruktur aufbauen. Die Preise werden fallen, was das Thema E-Mobilität angeht, was die Betankung angeht. Wir müssen halt intelligente Systeme schaffen. Ich habe kein Interesse, mich mit großen anzulegen, interessiert mich ja gar nicht. Ich lese es auch nicht. Ich kriege es dann oft gesagt, wir werden uns im Industriegebiet Freiheit machen und werden dann dementsprechend an den Autobahnindustriegebieten unsere Ladeinfrastruktur aufbauen und werden flächendeckend da sein. Wir werden auch versuchen, Geld zu verdienen, ganz klar.
Ja, ja. Wie sieht es mit den Fördermöglichkeiten heutzutage aus? Da wird ja auch einiges zurückgefahren für so ein Riesenprojekt. Kriegt man da signifikante Förderung heutzutage noch für solche Dinge?
Leider nicht mehr. Es gab ja Förderung, was die E-Trucks angeht und was die Ladesäule angeht. Die Förderung jetzt, was so ein Projekt angeht, sind wir gerade mit ESB in Kontakt. Das heißt also in die Infrastrukturbank in Rheinland-Pfalz, dass wir Unterstützung bekommen, keinen Fonds aufgelegt. Wir machen momentan alles aus eigener Tasche. Wir sind aber zwei starke Partner, auch der örtliche Energieversorger, also die Tochter, ne, von E.ON und von Tyga. Tyga ist da hoch interessiert. Teilen wir uns dann die Investition.
Mhm. Wie sieht es mit der Elektrifizierung eurer eigenen Flotte aus? Da habt ihr auch schon die ersten Elektro-Trucks, aber da ist noch einiges an Luft nach oben, vermute ich.
Ja, wir haben die ersten 8 LKWs am Laufen. Klar, die Reichweite ist momentan sehr
dürftig. Was sind das für Modelle, wenn ich fragen darf?
Ein Scania ist momentan noch.
Scania? Mhm.
Scania, wobei wir mit Scania reden, aber auch mit Daimler reden. Daimler hat jetzt einen neuen Truck, den er jetzt rausbringt, ab 25. Mit dem sind wir auch eng
im Kontakt. Ja, der E-Actros.
Alle sind sehr interessiert über unsere Ladeinfrastruktur. Wir sind halt jetzt, wie gesagt, ein Jahr schon am Vorbereiten. Ja? Das ist halt ein Vorsprung. Das wird natürlich, Kollegen werden nachziehen, ganz klar. Ich glaube, wir bringen ja den Blueprint jetzt hervor, wie man es machen kann. Aber es ist nicht so einfach, einen guten Partner zu finden. Ich kann nur den Tipp geben, aus meiner Sicht, es wird sich weiterentwickeln. Wir finanzieren die Fahrzeuge momentan kurzfristig auf 1-2 Jahre. Es wird dann weitere Speicher geben, was das Thema Batterie angeht für den Truck. Ich bin der Überzeugung, die nächsten 3-4 Jahre spätestens werden wir dabei 600-800 Kilometer sein mit der Reichweite mit E-Trucks. Also ich vertraue da voll drauf und wir werden 70-80% unserer Flotte definitiv auf E-Mobilität umstellen.
Mhm. Nach den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast mit so einem Projekt, kannst du ruhigen Gewissens anderen Unternehmen, die vielleicht in derselben Branche sind, aber auch anderen Unternehmen raten, sowas Ähnliches aufzuziehen? Oder würdest du sagen, pass mal auf, ich habe es gemacht, aber lass mal die Finger davon. Würde ich es alles nochmal neu machen, würde ich die Finger davon lassen? Oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, das würde ich auch anderen raten?
Gut, es gibt natürlich gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ja. Ich würde vielleicht abwarten, was jetzt passiert. Aber ich würde es wieder tun, ganz klar, weil es einfach spannend ist. Also aus meiner Warte war es bis jetzt noch kein Fehler. Klar, also super hohe Investition. Wir reden zwischen 150 und 200 Millionen Euro im ersten Schritt.
Ja, Wahnsinn.
Aber ich vertraue der Geschichte. Also ich würde es immer wieder tun. Ob ich jetzt einen Tipp geben kann, den Kollegen, ob man es machen soll, dazu ist schwierig. Ne? Ja. Schwierig. Man muss einen Partner finden, der da passt und das ist nicht einfach.
Ja. Wie sieht es aus mit anderen alternativen Antriebsmöglichkeiten? Es herrscht immer noch diese Diskussion zwischen batteriebetriebenen LKWs und Wasserstoff. Auch gerade jetzt wieder groß in der Debatte, was gefördert werden soll, wo die Infrastruktur verstärkt ausgebaut werden soll. Das wird momentan noch ein bisschen dargestellt, also zwei konkurrierende Systeme. Vielleicht findet der eine da seinen Platz, die andere Technologie da ihren Platz. Wie stehst du zu der Sache? Ist Wasserstoff bei euch ein Thema? Hast du dir das angeschaut? Wann baust du das Wasserstoff-Tankstellennetzwerk aus? Solche Fragen, die ich mir hier stelle.
Also klar, haben wir uns mit Wasserstoff beschäftigt. Wir haben vor 3 Jahren einen Arbeitskreis gegründet, auch mit dem Energieversorger hier in Worms, über das Thema Wasserstoff. Zurzeit ist es noch teuer. Wasserstoff, auch da muss Infrastruktur aufgebaut werden. Ich glaube, dass Wasserstoff auf Dauer eine Rolle spielen wird, aber erst in 7, 8 Jahren oder mehrere Jahren, 3, 4, 5 Jahre, wo es dann langsam losgeht. Nur Wasserstoff ist, wie gesagt, momentan noch komplex, was die Tankstellenstruktur angeht. Ich glaube auch, dass am Anfang nicht unbedingt die Trucks bevorzugt werden, was die Wasserstoffverteilung angeht, sondern auch die Industrie. Aber es wird eine Rolle auch in Zukunft spielen, in Kombination mit E-Mobilität und vielleicht auch noch Verbrenner. Aber ich muss ganz offen sagen, ich glaube dann momentan mehr an die E-Mobilität, weil es dann trotzdem etwas einfacher zu handeln ist.
Ja, das heißt, dein jetziger Plan ist, auf absehbare Zeit eure Lkw-Flotte erstmal auf E-Trucks umzustellen.
Ja, ich vertraue momentan auf die E-Trucks. Das ist in der Tat so, ja.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen so die ersten Erfahrungen mit diesen Trucks, die ihr jetzt habt. Du hast gesagt, Reichweite ist immer noch ein Problem, aber beschreib mal so im Alltag. Sind die schon so weit? Ist es jetzt ratsam oder soll man auf die nächste Generation warten? Was sind so deine ersten Erfahrungen, die du teilen kannst?
Zum Üben ist es ganz gut. Geld verdient nicht. Ja, weil wir haben dann doch Herausforderungen, was die Disposition angeht. Die Reichweite im Winter ist dann keine 350, es wird dann immer hoch gelobt. Ja, wir haben 350 Kilometer, zum Schluss sind es 250 bis 280 Kilometer. Klimaanlage läuft, Heizung läuft und. Es ist noch super, super spannend. Ich denke, es dauert noch seine 2 Jahre, bis wir da Spaß haben. Ne? Aber es ist trotzdem für die Übungsphase und für das Projekt, was wir vorhaben, sehr interessant.
Ja.
Aber es ist halt auch ein Thema, was dann mehr im Nahbereich eine Rolle spielt, was ganz klar für uns eine Rolle spielt. Daher machen wir es ja auch, dass wir ein Netz haben, dass wir auch dann bis 25, Mitte, Ende 25 eine große Anzahl der Tankstellen schon haben, dass wir auch dann über die 300 Kilometer hinausfahren können.
Ja. Jetzt hast du erwähnt, dass du dich schon so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft herausgezogen hast, machst mehr so strategische Themen und du bist wahrscheinlich sehr, sehr stark involviert in diese Special Projects, würde ich das mal nennen, die du gerade beschrieben hast. Hast du denn noch weitere große Dinge vorgenommen? Hast du noch genug Kraftstoff im Tank sozusagen, um noch ein paar richtig große Würfe zu machen? Hast du noch mehr auf der Pfanne oder willst du dich erstmal auf diese unmittelbaren Dinge, die du jetzt angeschoben hast, die nicht klein sind, erstmal darauf fokussieren?
Wir als TST erfinden uns immer alle 4, 5 Jahre neu. Also ich baue alle 4, 5 Jahre das Unternehmen nochmal um, so eine Art Transformation. Wir sind jetzt gerade auch dran, jetzt uns weiterzuentwickeln. Wir sind ja sehr stark im Produktionsprozess eingebunden, um mehr nicht den typischen Logistiker zu sein, sondern mehr so ein Bindeglied zwischen Handel und Industrie sich zu bewegen, um einfach auch die Leute, die Menschen, die für uns arbeiten, noch besser zu entlohnen, um noch mehr eine Nische zu finden. Das ist so die Idee für die Zukunft, noch mehr Innovation. Haben wir auch wirklich schon viele Ideen, die wir umsetzen. Das läuft jetzt parallel zu dem Thema E-Mobilität, dass wir den Konzern, wir sind ja ein kleiner Mini-Konzern, jetzt umbauen, um noch spezifischer in eine Nische einzutauchen. Dass wir noch mehr, wir sind bei vielen, ja, in vielen Themen schon mit Marktführer, aber wir haben noch viel vor, ja. Wird noch von uns hören.
Ja, das hoffe ich. Das heißt auch großes Wachstum. Ist Wachstum für euch wichtig? Also ist es dir wichtig, schnell zu wachsen und eine gewisse Größe zu erreichen oder steht das nicht bei euch im Vordergrund?
Ganz ehrlich, war dann nie im Vordergrund. Es kam dann einfach. Wir haben bis vor einem Jahr keine Vertriebsgesellschaft gehabt, jetzt haben wir eine. Im Endeffekt geht es mehr darauf, Prioritäten zu setzen. Wir haben tolle Zentren, ja. Wir haben da noch viele Bauplätze schon immer eingekauft. Einfach die Nische jetzt auszubauen, ganz nochmal, wenn wir 5% oder 8% oder 10% Wachstum haben, reicht das. Wir brauchen ein gewisses Wachstum, aber nicht mehr so wild wie früher mit 20-30% pro Jahr. Dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr. Aber Weiterentwicklung ist ein Thema. Wir haben ja auch eigene IT-Abteile mit 50 Leuten, wir programmieren selbst. Ja. Wir haben jetzt Ideen für ein anderes Lager zu bauen. Ja, wir haben noch Ideen und es wird nach vorne gehen, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit so wie früher. Man wird älter und weiser.
Es bleibt aber auf jeden Fall spannend.
Auf jeden Fall.
Bleib bitte so präsent. Bleib so präsent, wie du bist. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke dir, Frank.
Uns hat mich auch gefreut. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit Frank Schmidt von TST Logistik. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.